Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Es war ein besonderer Tag der Arbeit heute für die Gewerkschaften. Dass der Maifeiertag auch mal auf einen Sonntag fällt, bringt der Kalender nun mal so mit sich. Aber erstmals seit 2 Jahren konnten die Veranstaltungen zum 1. Mai wieder unter weitgehend normalen Bedingungen vor Publikum stattfinden. Und auch das hat es lange nicht gegeben. Der Kanzler hat auf einer Kundgebung gesprochen. Das war zuletzt vor 20 Jahren der Fall. Wir berichten später in dieser Sendung aus Berlin, wo die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes heute stattgefunden hat. Außerdem in der kommenden halben Stunde die aktuelle Lage in der Ukraine und die Debatte um Unterstützung aus Deutschland. Festnahmen bei verbotenen Demonstrationen in Istanbul. Vor einem Monat wurden die meisten Corona-Regeln aufgehoben. Und zum Schluss noch der Sport. Auch da spielt Corona eine Rolle im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga nämlich. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um Bluttests für Schwangere auf Down-Syndrom. Im Studio ist Jonas Panning. Ihnen einen guten Abend. Wenn wir in diesen Tagen auf die Ukraine blicken, dann vor allem auf die Lage in Mariupol. In der strategisch wichtigen Stadt am Asowschen Meer halten sich nach Schätzungen noch 100.000 Menschen auf. Die meisten sind geflohen. Ihre Lage gilt als katastrophal. Besonders dramatisch ist die Situation in dem weitläufigen Stahlwerk Azovstal, in dem sich seit Wochen Menschen aufhalten, Zivilisten, Kinder, Frauen, Verwundete und Widerstandskämpfer, eingeschlossen von der russischen Armee. Unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt verfolgt die Lage von Deutschland aus. Frau Dornblüt, zuletzt war immer wieder von Evakuierungsaktionen die Rede, auch mit Hilfe der Vereinten Nationen. Wie ist der Stand der Dinge?
Die Evakuierung läuft heute tatsächlich. Das haben Sprecher der Vereinten Nationen und auch des Internationalen Roten Kreuzes bestätigt. Beide Organisationen sind ja beteiligt. Sie sagen aber, geben keine Details bekannt, weil sie die Aktion eben nicht gefährden wollen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat per Twitter bekannt gegeben, eine erste Gruppe von 100 Personen sei bereits auf dem Weg in von der Ukraine kontrolliertes Gebiet. Es scheint aber so, dass zumindest ein Teil der Menschen weiterhin auch auf russisch kontrolliertes Gebiet gebracht wird. Das berichten russische Agenturen. Das russische Verteidigungsministerium hatte heute bereits mittags mitgeteilt, knapp 50 Zivilisten seien evakuiert worden und nach Bjesemene gebracht worden. Das ist ein Ort an der Küste zwischen Mariupol und der russischen Grenze, kontrolliert von Russland. Und das haben auch verschiedene westliche Journalisten dort bestätigt. Weiterhin ist unklar, ob jetzt nur Menschen aus dem Stahlwerk evakuiert werden oder auch aus dem Rest der Stadt. Und es ist weiterhin auch offen, ob es nur Zivilisten sind oder auch verwundete ukrainische Soldaten.
In letzter Zeit mehren sich Meldungen über Vorfälle auf russischem Gebiet nahe der ukrainischen Grenze. Vom teilweisen Einsturz einer Eisenbahnbrücke ist zum Beispiel die Rede. Was wissen Sie über diese Meldungen?
Das soll im Gebiet Kursk passiert sein, das an die Ukraine angrenzt. Da geht es um eine Eisenbahnbrücke, über die vor allen Dingen Güterverkehr läuft. Der Gouverneur des Gebietes spricht von Sabotage. Die Details sind unklar. Und das Gleiche betrifft eine weitere Meldung von heute Nachmittag aus dem Gebiet Belgorod, gleichfalls grenzend an die Ukraine, an Kharkiv. Dort soll ein Militärobjekt in Brand geraten sein, wie es heißt. Videos zeigen mächtige Rauchsäulen, es sind kräftige Explosionen zu hören. Deswegen wird vermutet, dass es um ein Munitionslager geht. Und diese Meldung kommt an einem Tag, an dem auch Russland wieder einmal Angriffe auf Munitions- und Waffenlager in der Ukraine meldet. Nämlich unter anderem am Flughafen von Odessa, wo ein Hangar mit Gütern aus den USA und aus Europa getroffen worden sein soll von einer russischen Rakete. Allerdings anders als Russland in Bezug auf die Angriffe auf die Ukraine bekennt sich die Ukraine bisher nicht dazu, Ziele auf russischem Gebiet ins Visier zu nehmen. Es gibt aber zahlreiche Hinweise darauf, dass das auch schon in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat wieder prominenten politischen Besuch bekommen. Aus den USA war bereits gestern Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, nach Kiew gereist. Das ist heute erst bekannt geworden. Welche Botschaft ging von diesem Treffen aus?
Ja, das war natürlich erneut ein starkes Zeichen der Unterstützung, nachdem ja Anfang der Woche schon der Außen- und der Verteidigungsminister der USA in Kiew gewesen waren. Es gibt ein kurzes Video von dem Treffen in Kiew, das hat das Büro Zelenskys veröffentlicht. Und in diesem Video gibt es ein Statement von Nancy Pelosi. Sie sagt, sie sei in der Ukraine, um zu danken für euren Kampf für Freiheit. Euer Kampf ist ein Kampf für jeden. Und sie sagt dann, our commitment is to be there for you until the fight is done. Also wir verpflichten uns, für sie da zu sein, für euch da zu sein, bis der Kampf vorbei ist. Die USA haben ja kürzlich ein Gesetz verabschiedet über Land and Lease, also Waffen und Munition zu verleihen und zu verpachten, also unbürokratisch der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Außerdem hat US-Präsident Biden gerade ein Hilfspaket beantragt in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar. Das ist das Zehnfache dessen, was die USA bereits bewilligt haben. Und Pelosi hat heute oder gestern in Kiew gesagt, das solle zügig bewilligt werden. Also es war erneut das Symbol und eine Demonstration dessen, dass die USA führend sind bei der Unterstützung der Ukraine und daran festhalten werden.
Gesine Dornblüth mit Informationen über die Lage in der Ukraine. Vielen Dank. Es ist mehr als 40 Jahre her, dass auch ein gewisser Olaf Scholz gegen Aufrüstung auf die Straße ging und sich als junger Sozialdemokrat für einen Austritt Deutschlands aus der NATO einsetzte und gegen den sozialdemokratischen Bundeskanzler Helmut Schmidt demonstrierte. Mittlerweile ist Scholz selbst Kanzler der Bundesrepublik und wird von den einen für seine Zögerlichkeit bei der Unterstützung der Ukraine kritisiert. Andere nennen ihn Kriegstreiber und warnen vor weiteren Waffenlieferungen. Volker Finthammer meldet sich aus unserem Hauptstadtstudio.
Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt sich treu, obwohl die Umfragewerte über seine Arbeit derzeit im Keller liegen und erstmals seit dem Regierungsantritt eine Mehrheit der befragten Bundesbürger sich unzufrieden mit der Arbeit der von ihm geführten Bundesregierung zeigt, will Scholz seine Haltung davon nicht leiten lassen. Schlechte Umfragewerte müsse man zur Kenntnis nehmen, aber man dürfe sein Handeln nicht davon abhängig machen, betont der Bundeskanzler in der Bild am Sonntag. Gerade in Fragen von Krieg und Frieden wäre das brandgefährlich. Aber auf der DGB-Kundgebung in Düsseldorf hatte es Scholz hörbar schwer, seinen Kurs zu verteidigen, weil viele Besucher dort lautstark gegen jegliche Waffenlieferungen protestierten.
Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
Die Bundesregierung hatte erst in der vergangenen Woche die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern der deutschen Rüstungsindustrie genehmigt. Sie sind die ersten schweren Waffen, die direkt aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden. Für den ukrainischen Botschafter Andrei Melnik sind sie jedoch nicht mehr als ein erster Schritt. Aber das wird natürlich gar nicht reichen, sagte Melnik der Bild am Sonntag. Die Gepard-Panzer seien 40 Jahre alt. Um Russland zu besiegen, brauche man modernste deutsche Waffen. Daher wünscht sich die Ukraine die zügige Ausfuhr von 88 Leopard-Panzern, 100 Marder-Panzern sowie Panzerhaubitzen und vielem mehr, so Melnik. Aber der Bundeskanzler hat zuletzt bei seinem Besuch in Japan eine Antwort darauf verweigert. Diese Debatte dürfte jedoch weitergehen, zumal auch die Vereinigten Staaten inzwischen erklärt haben, die Ukraine bei der Umstellung auf militärische Ausrüstung aus dem Westen weiter unterstützen zu wollen. Man müsse helfen, dass die Ukraine stark genug sei, um selbst zu entscheiden, sagte Außenministerin Annalena Baerbock ebenfalls in der Bild am Sonntag. Ein Frieden zu Bedingungen, die Russland diktiere, würde weder der Ukraine noch Europa die ersehnte Sicherheit bringen. Unterdessen will der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz vielleicht schon morgen nach Kiew reisen, wie sein Team auf Twitter erklärte. Begründet wird das mit der gemeinsamen staatspolitischen Verantwortung von Opposition und Regierung in dieser Frage. Vollends bestätigt ist die Reise noch nicht. Das Bundeskriminalamt soll Merz davon abgeraten haben, berichtet der Berliner Tagesspiegel. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter spricht auf Welt-TV jedoch schon von einem starken Signal.
Ich halte das für ein ganz starkes Signal. Erstens will er ja zuhören, was sind die Bedürfnisse der Ukraine, dass er als Oppositionsführer das auch aus allererster Hand hört. Zweitens ist es ein Zeichen staatspolitischer Verantwortung.
Doch politisch dürfte es der Union auch darum gehen, den Druck auf die Bundesregierung weiter zu erhöhen, zumal seit Tagen in der öffentlichen Debatte ein Besuch des Bundeskanzlers in Kiew eingefordert wird. Die Union verbindet das auch mit einer Kölner Erklärung, in der vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen bei der für morgen geplanten Präsidiumssitzung in Köln eine Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik eingefordert werden soll, um die Sicherheitsstrategie an die neue Wirklichkeit anzupassen. Etwa auch durch einen nationalen Sicherheitsrat. CDU-Chef Friedrich Merz hatte dem Kanzler in diesen Fragen und mit Blick auf die deutschen Waffenlieferungen für Kiew Ängstlichkeit und Zaudern vorgehalten. Er sei nicht ängstlich genug, um sich von solchen Vorwürfen beeindrucken zu lassen, kontert Scholz in der Bild am Sonntag. Außerdem gehöre es in einer Demokratie dazu, dass man von der Opposition robust angegangen werde, dafür sei sie nun mal da. Aber er treffe seine Entscheidungen schnell und abgestimmt mit allen Verbündeten, betont Scholz. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge seien ihm suspekt.
Volker Fintamer aus Berlin. Unterstützung für die Ukraine, Bestrafung für Russland, den Aggressor. Das ist das Vorgehen des Westens in diesem Konflikt. Mehrere Sanktionspakete haben die USA und die EU schon auf den Weg gebracht. Offenbar ist ein weiteres, das sechste der EU, in Planung. Und das soll wohl nach der Kohle jetzt auch einen Importstopp russischen Öls beinhalten. Die Bundesregierung hat sich nach Informationen der deutschen Presseagentur dafür ausgesprochen, dass dieser noch in diesem Jahr in Kraft treten soll. Doch was passiert, wenn keine Kohle, kein Öl und möglicherweise bald auch kein Gas mehr aus Russland kommt? Jan Zimmermann erläutert die verschiedenen Szenarien.
Jeden Tag ein bisschen weniger. Deutschland befreit sich von russischen Rohstoffen, zwar in kleinen Schritten, aber...
Ja, wir sind schneller als gedacht, auch als das, was man sich, als der Krieg begann, dachte, zumuten zu können.
Betont Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Und in der Tat, die neuesten Zahlen belegen die Fortschritte. Beispiel Öl. Hier ist der Anteil von russischem Öl von 35% auf 25% gesunken. Bei einem Ölembargo könnten neue Lieferverträge vorgezogen werden. Dann käme Deutschland sogar auf 12%, meldet das Wirtschaftsministerium. Ein Ölembargo wurde vor wenigen Wochen in Brüssel diskutiert, damals aber unter anderem von Deutschland abgelehnt. Nächste Woche treffen sich die europäischen Energieministerinnen und Minister wieder. Und Deutschland hat inzwischen eine andere Position.
Deutschland steht dem nicht im Weg. Wir sind deutlich vorangekommen. Wir sind frei zu entscheiden, wie wir es wollen. Es wird noch immer Preissprünge geben. Das ist jetzt nicht, um eine Schmerzen zu haben, dass sich niemand täuscht.
Wie stark die Schmerzen für Russland wären, ist allerdings unklar. Habeck und mehrere Wirtschaftsexperten rechnen im Embargo-Fall mit steigenden Ölpreisen. Putin könnte dann mit weniger verkauftem Öl sogar mehr verdienen. Clemens Fuß vom Institut für Wirtschaftsforschung, kurz IFO, glaubt allerdings nicht, dass die Ölpreise lange oben bleiben.
Russland wird das Öl ja auch dann etwa an Indien, an China verkaufen, an andere Abnehmer verkaufen. Damit verschwindet das Öl nicht vom Weltmarkt und auch die Preise werden sich wieder beruhigen. Die Kehrseite ist natürlich, dass das Ziel, Russland damit zu treffen, auch nur sehr bedingt erreicht wird, denn Russland kann eben dieses Öl auch woanders verkaufen und so Einnahmen erzielen.
Ähnliches lässt sich derzeit beim Gas beobachten. Nachdem Russland vor wenigen Tagen die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien einstellte, stiegen die Preise. Diese werden vermutlich wieder fallen, sofern sich Europa von der Angst vor einem Lieferstopp nicht treiben lässt.
Möglicherweise ist das genau das, was die russische Regierung möchte, dass jetzt spekuliert wird und auch Europa Spekulationen darüber nährt, ob das Gasembargo ausgeweitet wird. Das führt dann dazu, dass alle, die es können, sich nochmal schnell bevorraten und der Preis in die Höhe schießt. Und das spielt letztlich Russland in die Karten.
Warnt der Chef vom IFO-Institut Clemens Fuß. In jedem Fall muss Deutschland neue Gasquellen erschließen. Doch anders als beim Öl muss für Gas eine neue Infrastruktur gebaut werden, zum Beispiel die Flüssiggasterminals. Trotzdem konnte seit Kriegsbeginn auch die Abhängigkeit von russischem Gas deutlich reduziert werden. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist es ein Erfolg,
dass die Abhängigkeit von Gas, die ja vor dem Krieg bei 55% von russischen Importen lag und vor ein paar Wochen dann auf 40% runtergegangen ist, heute 35% beträgt.
Beim Gas kommt für den grünen Politiker aber kein Embargo in Frage. Noch seien die Risiken für die Wirtschaft zu groß. Auf 220 Milliarden Euro schätzt das IFO-Institut die Kosten, sollte Deutschland von heute auf morgen auf russisches Gas verzichten. Für Habeck haben insbesondere die vergangenen Tage gezeigt,
das ist die Realität, wo Energie als Waffe eingesetzt wird. Und wir sehen müssen, dass wir nicht wehrlos sind.
Sein Ministerium bereite sich deshalb auf alle möglichen Szenarien vor. Und über allem stehe das Ziel, jeden Tag ein bisschen unabhängiger von russischer Energie.
Der Bericht von Jan Zimmermann. Die Kundgebungen zum Tag der Arbeit heute, traditionell am 1. Mai, standen natürlich im Zeichen der Solidarität für die Ukraine. Aber der Krieg in dem Land hat auch unmittelbare Folgen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Denn angesichts steigender Preise stellt sich zum Beispiel die Frage, wie weit Gewerkschaften in diesem Jahr bei ihren Lohnforderungen gehen werden. Und Milliarden, die in die Bundeswehr investiert werden, könnten an anderen Stellen fehlen, so die Befürchtung. Die zentrale Mai-Kundgebung in Berlin hat unser Landeskorrespondent Malte Hennig verfolgt.
Rund 10.000 TeilnehmerInnen haben sich laut Polizeiangaben vor dem Brandenburger Tor versammelt. In einem Demonstrationszug ging es vom zentralen Alexanderplatz über den Boulevard unter den Linden zum Ort der zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes am diesjährigen Tag der Arbeit. Verschiedene Themen bewegen die Menschen dazu, heute dabei zu sein.
Heute bin ich hier, weil ich dafür einstehen möchte, für gerechte Löhne. Gerade in der hohen Inflationsrate ist es wichtig, wieder vernünftige Löhne zu haben.
Wir wollen auf unsere Arbeitsbedingungen aufmerksam machen und dass unsere Arbeitsbedingungen längerfristig besser werden.
Unsere Arbeitnehmerrechte. Die müssen wir immer aufs Neue verteidigen. Die werden uns nicht in den Schoß gelegt.
Und der Krieg natürlich brennt mir auch sehr, also unter der Haut, weil ich bin ja noch die Generation, die in Trümmern aufgewachsen ist und noch Hunger kennt. Und ich möchte sowas nicht nochmal erleben in meinem Leben.
Dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Und ich hoffe, dass meine Kinder und meine Enkelkinder auch eine Zukunft haben.
Vielen ist es auch wichtig, nach 2 Jahren Corona-bedingter Einschränkungen wieder gemeinsam für ihre Anliegen auf die Straße zu gehen. Diese Gemeinsamkeit und der Zusammenhalt von Beschäftigten sei wichtig, meint der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Rainer Hoffmann.
Unsere Währung ist die der Solidarität und wir haben doch erlebt, wenn wir solidarisch zusammenhalten, dann gelingt es uns, die Zukunft zu gestalten, dann gelingt es uns auch, die Ungerechtigkeit in den Griff zu bekommen.
Ungerechtigkeiten sind für Hoffmann zum Beispiel die ungleiche Vermögensverteilung in der Gesellschaft und die Besteuerung der Vermögenden. Doch es sind andere Themen, die auf der Demonstration heute öfter benannt werden. Vor allem der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen. Die Gewerkschaften setzen an diesem Tag ein Zeichen gegen den Krieg und für Frieden und ein Zeichen für die Rechte der Arbeitnehmenden in einem sich verändernden Arbeitsmarkt, so der DGB-Vorsitzende Hoffmann.
Wir machen uns stark für gute Arbeit in der Transformation in Richtung eines klimaneutralen Wirtschaftens. Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Dafür brauchen wir stärkere Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten, um diesen Wandel auch gerecht gestalten zu können.
Es geht dem Gewerkschaftsbund-Vorsitzenden um Stichworte wie Strukturwandel, Klimawandel und Digitalisierung. Hierfür sieht er einen immensen Investitionsbedarf in Europa und in Deutschland.
Und da sagen wir auch ganz klar, die Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse. Wir müssen mutig und ambitioniert für die Zukunft Europas investieren.
Traditionell fordern die Gewerkschaften dabei auch Investitionen von Arbeitgebenden in die Beschäftigten in Form von Gehaltssteigerungen. Doch weil Unternehmen angesichts steigender Preise vor Herausforderungen stehen, gibt es Appelle an die Gewerkschaften, sich bei anstehenden Tarifverhandlungen mit Lohnforderungen zurückzuhalten. Für die Bezirksvorsitzende des DGB in Berlin-Brandenburg kommt das aber nicht in Frage. Katja Karger sieht viele Unternehmen, die auch während oder von der Corona-Krise profitiert und hohe Gewinne erwirtschaftet haben.
Es ist nicht einzusehen, warum eigentlich immer die Beschäftigten, das heißt wir, am Ende der Kette die ganzen Kosten tragen müssen und alle anderen stehlen sich aus der Verantwortung. Ja? Das kann nicht sein. Diese Situation müssen wir gemeinsam tragen und die müssen wir gerecht tragen. Und zwar zwischen Unternehmen und den Beschäftigten aufgeteilt.
In Berlin gibt es heute zahlreiche weitere Veranstaltungen zum Tag der Arbeit. Am Nachmittag startete ein Fahrradkorso mit mehreren tausend Teilnehmenden in den Stadtteil Grunewald, um dort unter anderem für eine Umverteilung von Vermögen zu demonstrieren. Am Abend bewegt sich der Zug der sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration durch die Bezirke Neukölln und Kreuzberg. Bei der von Teilen der linksautonomen Szene veranstalteten Demonstration kommt es seit den späten 1980er Jahren immer wieder zu Ausschreitungen. Auch in diesem Jahr rechnen die Berliner Sicherheitsbehörden mit gewaltbereiten TeilnehmerInnen. Bis zum späten Nachmittag verliefen die übrigen Veranstaltungen und Demonstrationen in der Hauptstadt weitestgehend friedlich.
Berichtet Malte Hennig. 45 Jahre ist es her, dass auf dem Zentrum zentralen Taksim-Platz in der türkischen Metropole Istanbul mindestens 34 Menschen starben. Bei einer Gewerkschaftsveranstaltung auf dem völlig überfüllten Platz fielen plötzlich Schüsse. Die Hintergründe sind bis heute nicht aufgeklärt. Der 1. Mai ist deshalb in Istanbul immer noch ein besonderer Tag. Demonstrationen auf dem Taksim werden verboten, was nicht heißt, dass nicht dennoch demonstriert wird. Uwe Lüb.
In Istanbul hat die Polizei nach eigenen Angaben 164 Menschen festgenommen. Sie sollen an verbotenen Demonstrationen teilgenommen haben. Die Behörden haben Kundgebungen zum 1. Mai nur in einem Stadtteil Istanbuls zugelassen. Etliche Gewerkschaften, Berufsverbände und Oppositionsparteien hatten dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Dutzende Menschen wurden festgenommen, als sie zum Taksim-Platz neben dem Gezi-Park wollten. Seit den Gezi-Protesten 2013 sind Mai-Demonstrationen hier verboten. Die Polizei hat den Platz wie üblich weiträumig abgesperrt. Anfang der Woche war es hier zu kleineren Demonstrationen als Reaktion auf das Urteil gegen den Kulturförderer Kavala gekommen. Heute durften nur einige Gewerkschafter auf dem Platz an einem Denkmal Kränze niederlegen. Dabei sagte der Vorsitzende des türkischen Gewerkschaftsbundes Atalay, Hauptthema zum 1. Mai dieses Jahres seien die Lebenshaltungskosten. Er forderte, dass der Mindestlohn automatisch den steigenden Preisen angepasst werden müsse. Die Türkei leidet unter einer hohen Inflationsrate. Sie betrug zuletzt rund 61%. In den nächsten Tagen wird die aktuelle Zahl veröffentlicht. Es wird befürchtet, dass die Rate weiter angestiegen ist.
Uwe Lüb. Das Coronavirus sorgte an diesem Wochenende bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für etwas Aufregung. Habeck war zunächst per Schnelltest positiv und dann nach einem PCR-Test negativ getestet worden, so dass er morgen normal seine Arbeit wieder aufnehmen kann. Das ist im Zusammenhang mit der Pandemie eine der stärkeren Nachrichten von diesem Wochenende. Seit der deutlich milderen Omikron-Variante und dem Ukraine-Krieg ist Corona eher nach hinten gerückt in den Schlagzeilen. Auch im Alltag begegnet einem die Pandemie seltener, was auch daran liegt, dass viele Maßnahmen vor gut einem Monat fielen. Rowena Mack mit einer ersten Bilanz.
Der 3. April, der Tag der Lockerungen, war gleichzeitig ein Höhepunkt der Omikron-Welle. Über 4,5 Millionen Infizierte zählte das Robert-Koch-Institut in Deutschland. Das Risiko, sich zu infizieren, sei selten höher gewesen, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach an diesem Tag im Deutschlandfunk.
Somit appelliere ich an die Bürger, die Maske weiter zu tragen, gerade in den Innenräumen. Wir wissen, wie hoch ansteckend die Omikron-Variante ist.
Maske tragen. Seit fast einem Monat in vielen Bereichen also noch eine Empfehlung, aber keine Pflicht mehr. Warum die Lockerungen kamen, obwohl die 7-Tage-Inzidenz Anfang April bei über 1.500 lag und fast täglich mehr als 300 Menschen mit Corona starben, begründete Justizminister Heiko Buschmann mit der rechtlichen Lage.
Wenn wir Stabilität in den Krankenhäusern haben und wenn wir jedem Menschen ein Impfangebot machen können, dass sich jeder Mensch schützen kann, dann spricht viel dafür, den Menschen ein Stück mehr Eigenverantwortung wieder zuzutrauen.
Die Eigenverantwortung wird bei den Lockerungen immer wieder betont. Jeder kann nun also selbst entscheiden.
Ich trage meine Maske so gut wie gar nicht mehr, außer halt in den ÖPNV.
Beim Einkaufen im Supermarkt, da wo ich das Gefühl habe, wird für mich eng und ich ziehe sie dann lieber an.
Ja, nur wo ich sie muss, ansonsten trage ich sie nicht, ne.
Wenn ich einkaufen gehe, ziehe ich auch in Geschäften noch meine Maske an und ich meide Großveranstaltungen.
Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger haben verschiedene Meinungen dazu, wie man mit Corona jetzt umgehen sollte. Kurz nach der Einführung der Lockerungen begann ein Hin und Her in der Corona-Politik. Zuerst sagte Lauterbach, die Isolation solle in Zukunft freiwillig sein. Dann nahm er das am 5. April in der Sendung von Markus Lanz wieder zurück. Ein paar Tage später scheiterte die allgemeine Impfpflicht im Bundestag. Mitte April warnte der Gesundheitsminister vor einer möglichen Corona-Killer-Variante im Herbst und wurde dafür viel kritisiert. Währenddessen entwickelte sich die Lage trotz der Lockerungen gut. Das RKI teilte Anfang April mit, dass der Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten sei. Am Ende des Monats sieht man das deutlich. Die 7-Tage-Inzidenz liegt Ende April bei 758,5 und ist damit nicht mal mehr halb so hoch wie einen Monat zuvor. Außerdem liegen weniger Menschen mit Corona in den Krankenhäusern oder auf Intensivstationen. Darum bewerten viele Fachleute die Lockerungen inzwischen als angemessen. Es gibt aber einen Kritikpunkt. Experten vermuten, dass etwa doppelt so viele Leute infiziert sind, wie die Zahlen zeigen. Doch die Stimmung in der Politik bleibt weiterhin gut. Nach Ostern haben viele Bundesländer weitere Lockerungen beschlossen, nämlich in den Schulen. Und eine Verkürzung der Quarantänepflicht auf 5 Tage wird ebenfalls politisch diskutiert. Gesundheitsminister Lauterbach beurteilte die Corona-Lage Ende April so.
Also die gute Nachricht ist die Omikron-Variante führt nicht zu so einer schweren Erkrankung wie frühere Varianten, wie die Delta-Variante zum Beispiel oder andere Wuhan-Abkömmlinge. Das ist die gute Nachricht. Auch gehen die Fallzahlen langsam herunter. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch mal eine sehr schwere Welle jetzt gehabt. Und wir haben in den letzten Wochen durchgehend um die 200 Tote pro Tag beklagen müssen. Das ist natürlich nichts, womit wir zufrieden sein können.
Lauterbach rechnet mit einer Entspannung der Lage im Sommer. Allerdings werden die Infektionen seiner Meinung nach nicht so weit zurückgehen wie in den vergangenen Jahren. Das liegt daran, dass Omikron ansteckender ist als die Varianten der letzten Jahre. Im September wird das Infektionsschutzgesetz dann erneut angepasst. Falls die Infektionen bis Herbst wieder steigen, könnte dann beispielsweise die Maskenpflicht zurückkommen.
Der Bericht von Rowena Mack war das. Und jetzt um gleich 18.35 Uhr im Deutschlandfunk Zeit für den Sport und Matthias Friebe.
Zum 1. Mai gehört das Radrennen in Frankfurt, früher bekannt als Henninger-Turmrennen, inzwischen heißt es Eschborn-Frankfurt, genauso fest in den Kalender wie anderswo Demos und der Tanz in den Mai. In der ersten regulären Ausgabe seit Pandemiebeginn holte sich Sam Bennett aus dem deutschen Team Bora Hansgrohe den Sieg. Matthias Merget.
Wieder einmal wurde das Rennen von den starken Sprintteams bestimmt. Nach 180 Kilometern waren es die Männer mit den schnellen Beinen, die den Sieg unter sich ausgemacht haben.
Das ist Bora Hansgrohe für Sam Bennett. Sam Bennett von vorne, Alexander Christoph. Sam Bennett, Bora Hansgrohe gewinnt diese Auflage hier bei Eschborn Frankfurt.
Der Sieg für Bennett vom deutschen Team Bora Hansgrohe. Zweiter wurde der Kolumbianer Fernando Gaviria und Dritter Alexander Christoph. Vierter immerhin Phil Bauhaus, der wirklich alles gegeben hat und bei seinem fünften Start zum ersten Mal ins Ziel kam.
Ich muss auch ehrlich sagen, am Ende war ich nicht mehr stark genug. Also ich muss vor dem Sprint schon sehr viel Energie lassen hier auf der Runde. Das ist eine sehr, sehr schwierige Runde, wenn man mit einem großen Feld kommt. Und ja, am Ende war ich wirklich kaputt und konnte gar nicht mehr ansetzen.
Mit großen Hoffnungen ist John Degenkolb ins Rennen gegangen. Doch am Ende langte es nicht einmal für einen Platz unter den besten 10.
Wir kommen in die Handball-Bundesliga-Topspiel in Magdeburg. Der Tabellenführer gegen den Dritten aus Berlin. Ein hochspannendes Spiel, das der SC Magdeburg am Ende mit einem Torvorsprung gewinnt. Jens Lampe.
28-27 gegen starke Gäste aus Berlin, die die meiste Zeit in dieser Partie führten. Zur Halbzeit dann ein 14-14. Nach dem Wechsel sahen die Berliner aus wie der Sieger. 49. Minute, 25-21 für die Berliner, aber der SCM kämpfte sich zurück. 4 Tore am Stück, Ausgleich. Und dann hatten sie einfach mehr Glück und auch vielleicht das Quäntchen mehr Willen, um letztlich mit dem Tor von Magnusson kurz vor dem Ende und dann dem abgewehrten Angriff dafür zu sorgen, dass sie 28-27 gewonnen haben.
Rang 2 in der Tabelle festigte Rekordmeister THW Kiel vom 27-25 gegen Melsung, meldet sich Finn-Ole Martins.
Das war ein hartes Stück Arbeit an diesem 1. Mai für den THW, der in der ersten Halbzeit schon mit zeitweise 6 Treffern führte, sich das Leben aber wie schon unter der Woche gegen Wetzlar wieder selbst schwer machte. Durch leichte Fehler im Aufbauspiel und vor allem zu einfache Gegentore. Melsungen drehte die Partie. Doch wie schon im Pokalfinale vor einer Woche gegen Magdeburg schaffte es der Rekordmeister in der entscheidenden Phase eine Schippe draufzulegen. Der 6. Pflichtsieg in Folge war wieder einmal mit Torhüter Niklas Landin verbunden. Viel wichtiger aber, durch das 27-25 festigt der THW Platz 2 in der Tabelle.
Platz 2 in der Tabelle, das gilt auch für Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga. Heute klarer Heimsieg gegen Heidelberg. Nikolaus Hillmann.
Mit 110-70 gewannen die Albatrosse. Heidelberg hatte keine Chance. Schon zur Pause betrug der Vorsprung 17, nach dem dritten Viertel sogar 42 Punkte. Ein Desaster für die Heidelberger gegen ein Alba-Team, dem die Spielfreude anzusehen war. 18 verwandelte Dreier, 41 Rebounds, 36 Assists, das sind beeindruckende Zahlen. Alba gewinnt zum 9. Mal in Folge in der Bundesliga und nähert sich schon einer imposanten Playoff-Form.
Wir kommen noch zum Fußball. Der FC St. Pauli hat im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga ein bisschen an Boden verloren und musste heute einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Matthias Dröge berichtet.
Natürlich kommt dieser Ausbruch so kurz vor dem Saisonfinale zur absoluten Unzeit, so Sportchef Andreas Bornemann. Bisher ist St. Pauli glimpflich durch die Pandemie gekommen. Es hatte mal den einen oder anderen Spieler erwischt, aber nie so viele auf einmal wie jetzt. Bei 9 Spielern und einem Mitglied aus dem Mannschaftsumfeld ist eine Infektion per PCR-Test nachgewiesen worden. Kapitän Ziereis hatte bereits am Freitag Corona-positiv passen müssen. Stand jetzt soll morgen Nachmittag wieder trainiert werden. Außerdem tue der Verein alles dafür, dass die Partie beim Tabellenführer auf Schalke am kommenden Wochenende stattfinden kann, so Bornemann.
Am Ende noch nach München. Dort ist heute das ATP-Tennisturnier zu Ende gegangen. Das Einzelfinale war aber viel schneller zu Ende als erwartet, wie Kilian Mädele erzählt.
Holger Rune gewinnt das Turnier in München, weil Bortic van der Sandsröp aufgeben musste. Bei einer 4:3-Führung im ersten Satz hatte der Niederländer plötzlich Schwierigkeiten mit dem Kreislauf, hat es nach einer langen Behandlungspause nochmal versucht, aber ihm war anscheinend so schwindelig, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Nach ein paar Bällen war dann endgültig Schluss. Damit holt der gerade 19 gewordene Däne Holger Rune seinen ersten Titel auf der Tour. Davis Cup Stimmung unter den knapp 4000 Zuschauern gab es im Doppelfinale.
Und mit dieser Rückhandfackel von Andy Mies haben sie es dann.
Kevin Kravitz und Andreas Mies, oder kurz Kramies, gewinnen ein packendes Spiel gegen die spanisch-brasilianische Paarung Hernandez-Matosch.
Und das zweite Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft zwischen München und Berlin läuft. Es ist Verlängerung. Das Ergebnis gibt es in einer halben Stunde hier in Deutschlandfunk in der Sendung Sport am Sonntag.
Schönen Dank, Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Und das war diese Ausgabe der Informationen am Abend. Heute mit Jonas Panning. Ihnen noch einen schönen Sonntag.